Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Mein Name ist Oliver Pessler von bioökonomie.de, der Informationsplattform rund um das wissens- und biobasierte Wirtschaften. Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, BMBF. Es ist Sommer und wir sind unterwegs im schönen Münsterland im Kreis Steinfurt, um den Familienhof von Jan und Inga Große Kleimann zu besuchen. Jan steht bereits in der 4. Generation der Große Kleimanns. 2022 hat er den Bauernhof von seinem Vater übernommen und neben dem alten Hofladen ein Agroforstsystem etabliert. Tradition trifft auf Innovation. Hallo Jan! Schön, dass wir euch hier besuchen und euren landwirtschaftlichen Ansatz erleben dürfen.
Hallo Oliver, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Unbedingt, das klingt ja wirklich sehr spannend. Jan, beginnen wir mit dir und deinem Lebenslauf. Wie ist das eigentlich, auf einem landwirtschaftlichen Hof groß zu werden? War das schon immer klar für dich, in die Fußstapfen deiner Familie zu treten und auch Landwirt zu werden?
Also ich glaube, mir wurde es wahrscheinlich in die Wiege gelegt. Ich habe sehr früh eine Begeisterung für Landwirtschaft empfunden und Spaß dran gehabt, mich viel mit den Maschinen, aber auch mit den Tieren auseinanderzusetzen und kann sagen, dass ich dann auf dem Wege mich beruflich auch entschieden habe, eine Ausbildung zum Landwirt zu machen und dann später auch zu studieren. Und ja, freue mich eigentlich, dass ich die Chance hatte, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb aufzuwachsen und sehe es jetzt auch bei unseren Kindern, was das eigentlich für ein Geschenk ist.
Das hört sich schon mal sehr positiv an. Wovon trägt sich denn euer Hof? Was baut ihr an? Welche Tiere haltet ihr?
Also der Hof trägt sich durch konventionelle Schweinemast, die wir hier an 5 Standorten in Altgebäuden ausschließlich betreiben. Darüber hinaus bauen wir auf den Ackerflächen eben Futter für die Schweine überwiegend an. Davon ist auch über die Hälfte auch zugepachtet, also ist nicht alles unser eigenes Land. Und darüber hinaus bauen wir auch Kulturen an, wie zum Beispiel einen Ölraps, den wir versuchen jetzt auch dieses Jahr selber zu vermarkten, mal in Teilen. Also wir haben eine regionale Mühle gefunden hier, dass wir eigenes Rapsöl quasi mit vermarkten können. Das gleiche versuchen wir mit ein bisschen Brotgetreide, also Brotroggen in diesem Fall. Das heißt, wir machen uns ein bisschen auf den Weg, auch andere Zweige aufzubauen, aber Hauptstandbein ist definitiv die Schweinemast und Energieerzeugung, muss man auch sagen, PV und Windkraft, genau.
Mhm. Wie viele Tiere sind hier so, leben hier auf dem Hof?
Also an den 5 Standorten in Summe sind es 3.500 Mastschweine, die hier im Prinzip leben. Darüber hinaus haben wir noch knapp, ich glaube, 6 Hühner sind es und 7 Schafe, die meine Frau hauptsächlich betreut. Eine Katze ist noch unterwegs hier, ja.
Mit der Hofübernahme damals habt ihr euch ja auch entschieden, ein Agroforstsystem mit aufzubauen. Unter Agroforst, müssen wir vielleicht kurz noch sagen, versteht man eine Kombination von Ackerkulturen oder Grünland mit Gehölzen, das heißt Bäumen und Sträuchern und eben gegebenenfalls Tierhaltung auf einer Fläche. Wie kam es denn dazu?
Das ist ein recht weiter Weg. Ich glaube, dass ich mich überhaupt mit regenerativer Landwirtschaft beschäftigt habe, das ging eigentlich so 2019 los. Das war auch eine Zeit, wo wir die Dürrejahre sehr präsent hier hatten, wo wirklich der Boden im katastrophalen Zustand war und man wirklich gemerkt hat, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Und gleichzeitig kam eben dieser Hype um regenerative Landwirtschaft, dass es Bodenkurse gab, wo man sich eben anmelden konnte und sehr intensiv sich mit diesem Thema Boden auseinandergesetzt habe, was ich dann auch getan habe 2020. Da wurde mir eigentlich klar, dass wir mit dem Boden definitiv anders umgehen müssen, als ich es bisher auch gelernt habe. Und das ist, sage ich jetzt, wertungsfrei und nicht als Verurteilung gegenüber dem, wie es vorher gelaufen ist, sondern wirklich, dass ich jetzt sage, mit dem Wissen, was ich erlangt habe über diesen Weg, möchte ich gerne den Boden anders bewirtschaften. Und da ist für mich Agroforst eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung oder Umsetzung dieser Prinzipien einer regenerativen Landwirtschaft.
Also Agroforstsystem, das klingt erstmal modern und zukunftsgerichtet und ist in Deutschland glaube ich, noch recht wenig verbreitet. Dabei kannte man diesen Ansatz aber ja schon im Mittelalter, eigentlich auch in Form von Streuobstwiesen oder Futterbäumen für die Viehwirtschaft. Durch die Industrialisierung der Landwirtschaft sind diese Bewirtschaftungssysteme aus dem Agrarraum fast gänzlich verschwunden, verdrängt worden. Jetzt setzt ihr dieses System wieder neu auf. Worin siehst du denn die Vorteile heute? Was zeichnet eine moderne Agroforstwirtschaft von heute aus für dich?
Für mich sind die wesentlichen Vorteile, dass wir zum einen die Landnutzungseffizienz erhöhen. Das heißt, wir produzieren mehr Biomasse von der Fläche in Mischkultur als in Monokultur. Und bei einer steigenden Weltbevölkerung und Ressourcenknappheit ist das, glaube ich, ein Punkt, dem wir uns stellen müssen als Landwirtschaft. Darüber hinaus fördern wir die Artenvielfalt, indem wir nämlich quasi kleine Biotope wieder in eine Fläche bringen, die sonst eine Monokultur oder ich sag mal aus einer Kultur bestehen würde. Das heißt, da entstehen Lebensräume, die auch durchaus zur Biotopvernetzung geeignet sind, weil wieder Korridore entstehen, wo es für ein Tier einfach nicht mehr so weit ist, einen Schutzraum zu finden. Gleichzeitig tragen wir zur regionalen Versorgung bei, in diesem Fall jetzt mit Äpfeln in unserem System, aber man kann es ja auch mit Energieholz oder Werthölzern zur Möbelherstellung irgendwann mal in Generationen. Wir haben bei uns auch ein paar Werthölzer mit reingepflanzt, die hoffentlich unsere Kinder oder unsere Enkel vielleicht irgendwann mal ernten können, so wie wir uns jetzt auch an alten Bäumen erfreuen. Darüber hinaus haben wir Erosionsschutz. Das heißt, wir können den Wind brechen, haben einfach weniger Gefahr, dass der Wind einerseits Wasser mitnimmt, andererseits aber auch den Boden abträgt. Zum anderen haben wir natürlich den Riesenvorteil, dass die Baumwurzeln viel tiefer gehen als die Getreide- oder Maiswurzeln, die wir haben. Das heißt, Nährstoffe, die sonst auswaschen würden, ins Grundwasser eingetragen würden und aufwendig wieder rausgereinigt werden müssten, können durch die Bäume noch aufgenommen werden, durch die Wurzeln und durch den Laubfall wieder in den Oberboden getragen werden. Das heißt, das ist eine Art Nährstoffpumpe. Der wichtigste Punkt für mich ist tatsächlich aber auch Klimawandel, muss ich ehrlich sagen. Es ist einfach, wir binden deutlich mehr Kohlenstoff auf der Fläche, als würden wir in einem jährigen, ich sag mal, Getreideanbau auf der ganzen Fläche bleiben.
Natürlich durch die Bäume und die Blätter, das ist einfach ein viel größeres Volumen, denke ich, an Photosynthese dann am Ende, was erzeugt werden kann.
Genau, die Klimaschutzwirkungen sind im Prinzip drei Teile. Es ist die unterirdische Biomasse, die Wurzeln, das ist die oberirdische in Form des Stamms, der Gehölzanteil, wenn man so will, und es ist auch die Verdrängungswirkung, weil ich natürlich in den Baumstreifen nicht den anderen, also keine Bodenbearbeitung, die Geschichten eben nicht mache. Das heißt, da trägt Agroforst eigentlich auf vielfältige Art und Weise zum Klimaschutz bei. Und das ist alleine für mich schon ein Bewegpunkt, wo ich sage, das müssen wir ernst nehmen, diese Form der Landnutzung, weil sie eben verbindet Klimaschutz, Artenschutz mit Intensivierung der Produktion. Und das ist für mich ein unschlagbarer,
Ja, hört sich sehr gut an. Erstmal intuitiv könnte man auch meinen, da wachsen jetzt ein paar Bäume oder vielleicht viele Bäume. Das ist ja auch eine Fläche, die du dann nicht mehr für einen Weizen oder einen Mais nutzen kannst. Also gibt es da irgendwie eine Konkurrenz? Hast du dann ein bisschen weniger Ertrag, aber auf der anderen Seite die Äpfel sind ja auch ein Ertrag. Wie ist da genau dieses Verhältnis? Vielleicht gehen wir darauf nochmal ein, von sozusagen der konventionellen Bewirtschaftungsfläche und dann dem neuen Forstbereich auf der Ackerfläche.
Im Prinzip hast du es gerade selber schon gesagt. Es geht nämlich genau darum, dass ich als Betrieb nicht mehr nur gucke, wie viel Weizen ernte ich jetzt von diesem Feld, sondern ich ernte jetzt eben auch Äpfel. Natürlich in diesem Jahr noch nicht, aber in den kommenden Jahren, wenn alles nach Plan läuft. Das heißt, ich muss meine Ernte eigentlich ein bisschen anders definieren und nicht mehr nur gucken, ja, was kommt denn an Weizen runter, den ich jetzt sofort verkaufen kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und wie setzt sich das zusammen? Also letztendlich muss man sagen, sowohl das Getreide als auch die Äpfel haben wahrscheinlich in dem System, ich sage es jetzt gerade aus dem Bauch heraus, weil ich die Literatur ganz frisch nicht mehr im Kopf habe, aber liegen irgendwo, ich schätze mal, bei 80% von dem Ertrag, den wir vielleicht in der Plantage im Monokulturanbau bekämen. Spannenderweise ist aber, sobald ich die beiden in einem Agroforstsystem zusammenpacke, indem ich diese Synergien hinbekomme, die entstehen aus Mischkultur, die führen eben dazu, dass wir in Summe bei dem System wahrscheinlich 120-130% Produktivität bekommen. Das heißt, auf 1,3 Hektar würde das wachsen, was auf einem Hektar Agroforst wächst. Ne? Also sprich, der teilt sich dann vielleicht auf in 0,8 Hektar Getreide und 0,5 Hektar Apfelfläche.
Ja.
Ne? Und ich würde es aber in einem Hektar Agroforst würde ich die gleiche Menge erzeugen können. Und deswegen diese erhöhte Produktivität kommt einfach durch diese Mischkultur, weil Synergien entstehen. Die Natur ist nicht dafür gemacht, in Monokultur zu arbeiten. Das merkt man einfach.
Also der Forststreifen hat auch einen positiven Einfluss, sagtest du ja auch schon, auf, sagen wir mal, die andere Frucht, die dann da steht. Ist das dann ja sehr wahrscheinlich in unmittelbarer Nähe auch ein Effekt, den man irgendwie direkt sehen könnte? Also sagen wir mal, der Weizen wächst dichter oder sowas, kann man das so plakativ sich vorstellen?
Ich glaube sogar, da ist eher das Gegenteil der Fall, dass nämlich direkt an der Baumstreifenkante in der Regel das Getreide schlechter steht, weil nämlich das Gras und die Wurzeln, dass das da ist, da ist natürlich auch eine Konkurrenz. Das will ich gar nicht sagen, dass es da nicht eine Konkurrenz gibt. Das Spannende ist aber, wie sich der Weizenertrag weiter innerhalb der Ackerreihe entwickelt. Und da gibt es sehr schöne Studien zu, je nach Lage des Systems und Design des Systems, dass durchaus der Ertrag auf 120% steigen kann, 15 Meter von der Baumreihe weg, weil eben dieser Windbrucheffekt einsetzt und weil die Verdunstung eine andere ist durch den Windbruch. Und das sind alles Faktoren, die sehe ich mit bloßem Auge nicht. Da muss ich mir schon die Mühe machen zu messen. Und das haben wir natürlich in unserem System noch nicht so präzise getan und dafür ist unser System auch noch zu jung, um diese Effekte so schön sehen zu können. Ich bin aber der Überzeugung, dass wir diese Effekte sehen werden in Zukunft. Jetzt gerade ist das noch nicht der Fall und man muss einfach sagen, diese Konkurrenz, die häufig direkt an der Grenze entsteht, die täuscht eben oft darüber hinweg, was eben auf der anderen Seite an Nützlichkeiten eben auch mit entsteht. Aber ich will das gar nicht kleinreden, es gibt auch Nachteile. Also wenn jetzt ein Gras, was im Baumstreifen steht, aussamt und dann in meinem Ackerstreifen wächst, wo ich es dann wieder bekämpfen muss, wenn ich es nicht da haben will, um den Weizen zu ernten, dann ist das auch ein Problem. Also das gibt nichts, was nur Vorteile hat. Das kann
das
man
ist,
auch
deutlich sagen. Das ist so richtig, sagen. Aber dennoch hast du das eben ja sehr gut ausgeführt in Bezug auf Bodenschutz und Winderosion, diese Effekte, die das dann insgesamt auf das Erntefeld hat, dass die eigentlich wohl sehr groß sind. Der andere Aspekt ist natürlich den langen Atem, den man braucht. Das hast du ja auch gesagt, ist klar, ein Baum braucht ein paar Jahre, bis er gewachsen ist. Da muss man natürlich erstmal auch als Landwirt investieren und sagen, okay, diese Phase, die warten wir mal ab in 10 Jahren oder 20 Jahren, aber da können dann meine Kinder richtig davon vielleicht profitieren. Ne? Das muss man natürlich mitbringen. Also wirklich ein nachhaltiges und langfristiges Denken. Das ist ein Umdenken im Grunde genommen. Das ist auch ein Punkt, glaube ich, der dir persönlich auch sehr wichtig ist.
Definitiv, wenngleich es leider auch der Punkt ist, der am meisten Herausforderungen mit sich bringt, weil es natürlich irgendwie finanziert werden muss. Und das ist auch, wir als Betrieb müssen natürlich gucken, wir haben eine Förderung für die Investition damals über LIDA bekommen. Das waren immerhin 2/3 der Investitionskosten. Also von damals knapp 20.000 Euro sind fast 13.000 von LIDA gekommen. Für die 0,6 Hektar. Das hat auf jeden Fall geholfen, aber wir mussten jetzt nachträglich auch noch einen Zaun anschaffen, mobilen und ein Gestrüppmäher, dass wir eben das sauber halten können. Das sind alles Investitionen, Spezialinvestitionen, die auch leider nicht einfach so sonst wo im Betrieb super zu gebrauchen sind, wo man einfach sagen muss, das setzt dem Ganzen einfach finanziell nochmal einen anderen Druck aus. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass es eigentlich noch mehr Möglichkeiten auch zur einfacheren Finanzierung dieser Systeme gibt, weil es natürlich für den Betrieb erstmal schwierig ist, das auszuhalten. Man steckt viel rein an Arbeit und die ersten Äpfel kommen vielleicht in 4-5 Jahren. Und Äpfel sind aber eben für mich auch nicht nur das einzige Produkt. Also der ganze Klimaschutz, Artenvielfalt zahlen wir an anderer Stelle als Gesellschaft ja auch was für. Also wenn ich als Ackerbauer eine Stilllegung anlege, ist das in der EU-Agrarpolitik, dann wird das mit 1.300 Euro pro Hektar gerade gefördert. So, ich möchte nicht so sehr auf dieser Förderung rumreiten, aber am Ende passt dann das Verhältnis nicht. Wenn ich sehe, dass eine Stilllegung entsprechend viel bekommt, dann verstehe ich nicht mit dem ganzen Nutzen, den Agroforst bietet, warum darf ich dann nicht auf der Stilllegung Bäume pflanzen und die noch nutzen? So, jetzt vom Gedanken her, ne? Also dieses, warum leisten wir es uns, Produktionsfläche wegzunehmen und der Natur zu überlassen als Stilllegung und meinen, dann tun wir vielleicht was für die Artenvielfalt, was wir wahrscheinlich dann auch tun, aber eben nichts anderes. Wir produzieren nicht, ne, wir bauen keinen Humus auf, wir haben keinen Grundwasserschutz, diese ganzen, oder zumindest nicht in dem Ausmaß, wie wir es ja haben könnten, in einem Agroforstsystem zum Beispiel. Ne. Da fehlt mir einfach manchmal die Wertschätzung gesellschaftlich auch. Also, dass ich weiß, wenn ich so ein System anlege, dann kann ich sicher sein, ich kriege es irgendwie finanziert, weil einer Gesellschaft klar ist, dass ich da eben Leistungen bringe, die weit über Nahrungsmittelproduktion hinausgehen. Und die sollten uns als Gesellschaft was wert sein, weil wir von der Natur und dem Boden abhängig sind. Ganz, ganz bitter. Aber das ist leider durch ja diverse Technologien und gesellschaftliche Entwicklung auch verloren gegangen in meinen Augen. Das stellen wir zumindest immer wieder fest, wenn wir auch Eltern oder auch Schüler, wir haben ja auch Bildungsprojekte hier mit am Laufen.
Das wollte ich gerade sagen. Also du hast es schon sehr klar auf den Punkt gebracht. Du bist ja wirklich ein wahrer Verfechter auch deines Ansatzes. Das klingt überzeugend. Und tatsächlich geht es darum, dieser ganze zusätzliche Nutzen, der entsteht, den man vielleicht nicht direkt sieht, aber der eben da ist, das auch zu vermitteln, was das eigentlich für Werte sind. Und ihr habt nämlich, das ist sehr spannend, ein Monitoring-Projekt der Uni Münster bei euch mit einbezogen. Also hier können sich naturbegeisterte Menschen für die gemeinsame Feldforschung engagieren. Wie genau gestaltet sich das? Wie ist das eigentlich losgegangen? Ich finde, dass dieser gemeinschaftliche Ansatz, der gibt ja auch irgendwie eine Art moralische Unterstützung, sage ich mal, für so ein wirtschaftlich auch herausforderndes Vorhaben.
Genau, also es gibt da zwei Ausgangspunkte, aber der wichtigste, würde ich sagen, ist die Pflanzaktion gewesen. Und da haben wir damals, meine Frau hat da maßgeblich dran mitgewirkt, dass wir das ausgeschrieben haben, in die Zeitung auch gebracht haben, Werbung dafür gemacht haben, dass wir diese Bäume pflanzen und dafür Hilfe brauchen. Und da sind über 65 Leute gekommen innerhalb einer Woche, teilweise sogar aus Hamburg, um uns hier zu helfen, Bäume zu pflanzen. Also das war der Wahnsinn. Ich weiß noch, da ist jemand gekommen, der stand dann morgens hier auf dem Feld, der hatte das in der Facebook-Story irgendwie gesehen. Um 6 hat sich ins Auto gesetzt, ist hier hingekommen, hat mitgepflanzt, hat hier übernachtet. Wir haben Lagerfeuer abends noch gemacht und ist nächsten Tag super glücklich wieder nach Hause gefahren. Und sowas ist natürlich ein Geschenk. Das ist was, was man sehr gerne mitnimmt, wenn man sich schon auf den Weg macht und öffnet. Und das andere ist eben, dass die Uni Münster dieses tolle Agroforst-Monitoring-Projekt initiiert hat. Also der Thomas Medelanis und die Julia Binder als Hauptinitiatoren. Das ist einfach so ein Geschenk, weil dadurch wirklich die Möglichkeit besteht, einer Gesellschaft die Chance zu geben, selbst zu untersuchen, selber am Wochenende oder wann auch immer hinzugehen und Laufkäferfallen zu verbuddeln, Fledermaus-Monitoring zu machen und Pflanzenarten zu bestimmen, Regenwürmer zu zählen. Also wirklich mit Händen greifbar zu erleben, wie wir durch eine andere Landnutzung, in diesem Fall eben durch das Agroforst-System, Einfluss nehmen können auf die Artenvielfalt, auf den Naturraum, auf das Biotop, von dem wir letztendlich ja auch leben. Und ich glaube, dass es das braucht, damit überhaupt ein Verständnis davon wachsen kann, was wir eigentlich alles leisten mit diesem System, nämlich nicht nur Äpfel irgendwann mal zu ernten. Und das ist in meinen Augen ein Riesengeschenk, weil ich auch sehe, wie viel Spaß es den Leuten macht, die dann hier sind und die sich bei uns bedanken, dass wir jetzt hier forschen können. Wo ich immer so denke, sind wir eigentlich als Landwirtschaft, also das müssten wir doch noch viel mehr nutzen. Wir zahlen an anderer Stelle Geld für Werbekampagnen für Landwirtschaft, wo ich so denke, das ist doch, also natürlich, ich sehe, warum man es zum Teil braucht. Andererseits denke ich, so ein System ist auch eine Riesenchance, viel mehr Leute mit einzubinden und Werbung auch für Landwirtschaft zu machen auf einem indirekten Weg, aber sie eben auch selber mit ranholt. Und dann kann ich ja ein ganz anderes Verständnis. Ich komme dann auch in ganz andere Diskussionskreise. Dann kann ich auf einmal auch über Glyphosat diskutieren, ohne dass sofort alle Alarmglocken angehen und kann in Ruhe erklären, warum es für eine bodenschonende Direktsaat manchmal für mich leider gerade noch unverzichtbar ist. Und ich aber der Meinung bin, dass es gerade der geringere Schaden ist, als den Boden zu bearbeiten. Aber dafür brauche ich Zeit. Da muss mir jemand mal zuhören. Das kann ich nicht immer nur mit einem Schlagwort machen. Und genau diese Zeit entsteht, während man einen Baum pflanzt. Das ist eine Win-Win-Situation in meinen Augen. Aber ich muss als Betrieb auch Spaß dran haben. Und es war eine Menge Arbeit. Wie gesagt, da möchte ich echt meine Frau da auch nochmal raussehen, wie sich da richtig reingekniet hat. Wir hatten auch Freunde, die uns geholfen haben. Da ist dann eine Mannschaft, sage ich mal, die da für einsteht, dass es alles auch so geklappt hat. Aber genau das ist eigentlich ein schönes Gefühl, gemeinsam an etwas zu arbeiten. Und jeder hat eigentlich verstanden, dass es sinnig ist, sich für dieses Projekt einzusetzen. So war zumindest bisher immer mein Eindruck und das ist ein ganz schönes Gefühl.
Was ich jetzt interessant fand, also ihr habt vor 2 Jahren eigentlich auch ja erst gepflanzt, das ganze System ist noch jung, aber ihr habt schon mindestens eine Runde Monitoring hinter euch. Das heißt, die Bäume wachsen langsam, aber dennoch gibt es eigentlich auch schon einen Effekt. als Biotop auf die Tier- und Pflanzenwelt, die sich da herum entwickelt. Gibt es denn da schon eine Auszählung, messbare Werte von diesem Monitoring, dass es schon so früh man irgendwie so eine Käferfalle aufstellt und da fällt schon einer rein?
Doch, es gibt Zahlen definitiv. Ich kann die jetzt hier nicht alle runterspulen. Ich habe auch noch nicht alle gesehen, aber da gibt es definitiv Zahlen. Und das ist natürlich das auch, was mich total interessiert, weil es dann auch einfacher wird, das Ganze sichtbar und messbar zu machen, ne? Und zu sagen, so, wir können nachweisen, wir haben hier mehr Laufkäfer oder mehr Pflanzenvielfalt. Ja. Ich meine, das ist greifbar, dass wir mehr Vielfalt haben. Das braucht man eigentlich nicht großartig zu erklären. Aber gerade was Regenwürmer, vielleicht auch den Humusgehalt in den Baumstreifen, ne? So Punkte, die sind natürlich spannend. Und ich hoffe, dass es in vielleicht 3-4 Jahren nochmal da ganz anders Musik reinkommt. Spätestens in 10, 15, 20 Jahren, denke ich, wird das sehr, sehr greifbar sein, dass sich da was verändert hat. Und das ist zumindest das, was eben auch andere Agroforstsysteme bereits zeigen, die es schon so lange gibt, dass es ja leider Gottes in Vergessenheit geraten ist.
Wie könnte man sich das denn in der Zukunft vorstellen, hier auf dem Hof, wie sich der Agroforstanteil entwickelt? Was wäre da so deine Vision, in welche Richtung das geht? Würdest du noch mehr Baumreihen pflanzen können, wollen? Oder muss man dann erstmal auch sehen, wie verhält sich das jetzt tatsächlich mit dem Ertrag?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich würde mir vom Herzen her sehr viel mehr Baumreihen überall wünschen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich muss eben genauso dazu sagen, dass wir auch mit der Realität konfrontiert werden, wie viel Arbeit es bedeutet und wie schwierig es hinterherzukommen, hinter dem, was so ein System mit sich bringt. Und theoretisch müsste ich hier noch jemanden extra einstellen, der eigentlich sich mindestens 3 Tage die Woche gefühlt nur um dieses System kümmert, damit das alles so auf Stand ist, wie ich mir das in meinen Träumen mal ausgemalt habe, und muss jetzt feststellen, dass es einfach kaum zu leisten ist, manchmal so hinterherzukommen. Und das ist natürlich was, wo ich dann auch merke, ich muss aufpassen, dass wir zu schnell zu viel wollen, und dann kommt man dem Sachen nicht mehr hinterher und wird dem nicht mehr gerecht, und dann ist man eigentlich ein Negativbeispiel und kein Positivbeispiel, und das wollen wir natürlich hier nicht werden. Aber ich möchte natürlich trotzdem weiterkommen, weil man natürlich auch merkt, wie jetzt mit den Äpfeln, es braucht einfach Zeit. Ne? Mhm. Das Pflanzen ist das eine, das ist der leichteste Schritt. Der schwierigere ist dann, das ganze System hochzubringen und dann auch eben in eine Verwertung und eine Vermarktung so zu überführen, dass man davon wirklich leben oder zumindest, dass es einen nennenswerten Einkommensbeitrag leistet. Und das ist jetzt gerade natürlich noch überhaupt nicht der Fall. Und dementsprechend müssen wir erstmal gucken, wie entwickeln wir überhaupt den ganzen Betrieb als Familie? Ne? Wo wollen wir denn hin? Wie kriegen wir es mit den Schweinen so auch hin, wo wir uns gerne auch weiter verändern würden, aber eben merken, es ist in der Gesellschaft gerade überhaupt nicht klar, wie viel Zahlungsbereitschaft ist eigentlich für mehr Tierwohl jetzt an der Stelle, wenn ich das so reinbringen darf, da auch wirklich unbedingt vorhanden. Ja. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, gerade zu sich festzulegen als Betrieb und wirklich Geld zu investieren in eine Haltungsform, die deutlich mehr Tierwohl zum Beispiel bieten würde, wo aber überhaupt nicht klar ist, kriegen wir das denn dann auch 15 Jahre lang bezahlt und nicht nur 2 Jahre, wo es gerade gut läuft, und dann kommt Inflation und andere Dinge und auf einmal ist das Geld nicht mehr da, jetzt wollen wir doch wieder billig haben, und dann stehe ich da und habe aber das Geld in die Hand genommen, der Stall ist gebaut. Dann muss ich damit auch produzieren können. Und das ist was, wo wir selber gerade merken, dass es gar nicht so leicht, da eine gute Entscheidung zu treffen, mit der man auch selber, sag ich mal, zu 100% mit einverstanden ist.
Das ist ein sehr hoher Anspruch, den ihr da habt. Das ist natürlich auch ein Ideal mit dabei, das ihr aber auch selber mitentwickeln und bestimmen könnt, als Macher vor Ort gewissermaßen. Wir jetzt so in der Regel als Verbraucher können eine Entscheidung treffen, wenn wir jetzt nochmal zum Tierwohl kommen. Was ist uns das wert? Zahlen wir das oder zahlen wir das nicht? Wie ist da eigentlich das Angebot? Ihr könnt darauf richtig Einfluss nehmen und müsst es natürlich auch so machen, dass es zu euch passt und dass ihr davon, von dem Ganzen leben könnt. Da nochmal eine konkrete Nachfrage zu etablierten Agroforstsystemen. Du hast ja sicher auch mal die Erfahrungswerte angesehen, ob das jetzt in Deutschland war oder im europäischen Ausland oder weiter international. Was gibt es da für Erfahrungswerte, auch wirtschaftlicher Art, wie solche Systeme bestehen können?
Also ich kenne einen Betrieb in England, der ein relativ ähnliches System, sogar wie wir eben gepflanzt hat, noch im größeren Ausmaß. Der hat, ich glaube, es sind 4.500 oder 5.000 Apfelbäume auf 50 Hektar vor, ich glaube, schon 15 Jahren mittlerweile gepflanzt und hat auch eine eigene Direktvermarktung mit Mosterei und Co. da dran gehangen. Und da gibt's in dem Handbook of Agroforestry, einen schönen Beispielbericht dazu, wie er das auch sehr schön darstellt, wie sich sein Deckungsbeitrag pro Hektar dadurch verändert hat. Und das ist sehr eindeutig. Also, aber natürlich, das steht und fällt mit dem Preis, ne, den er auch für die Äpfel bekommt. Aber grundsätzlich ist er da sehr angetan von. Und das ist natürlich was, was Mut macht. Aber das ist natürlich auch nicht 1:1 übertragbar. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Das ist... Das wird hier noch die Herausforderung sein, zu gucken, wie gut kriegen wir das am Ende des Tages vermarktet. Und da würde ich den von dir gerade angesprochenen Verbraucher, die Verbraucherin, bitte sehr wohl mit in die Pflicht nehmen und sagen, es macht einen Riesenunterschied, was ihr jeden Tag kauft. Und es ist eben in meinen Augen nicht so, dass nur die Rahmenbedingungen passen müssen oder nur das Angebot ein anderes sein muss, sondern es braucht Menschen, die Verantwortung für das übernehmen, was sie konsumieren. Und je mehr wir davon haben, desto einfacher wird es für Betriebe wie uns, in diese Systeme zu investieren und sich darauf verlassen zu können, auch wenn alles teurer wird. Lebensmittel haben für uns die oberste Priorität und dementsprechend sind wir auch bereit, das zu bezahlen, weil anders geht es nicht. Und das ist genau der springende Punkt. Deswegen ist dieses Aufklären und die Leute mitnehmen in meinen Augen essentiell, damit wir überhaupt eine Chance und eine Aussicht darauf haben, dass es Menschen gibt, die das wertschätzen, was wir leisten und was da am Ende des Tages bei rumkommt. Und da kann ich nur an jeden Einzelnen appellieren, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein.
Sehr starker Appell. Also für mich ist es eigentlich das perfekte Ende, so einen Podcast genau mit so einem Appell auch stehen zu lassen. Weil ich glaube, das macht einen auch ein bisschen nachdenklich, wenn man jetzt sieht, dass du als jemand, der hier in der vierten Generation arbeitet, wirklich versuchst, was zu bewegen, was für ein echt anspruchsvoller Weg das ist, das zu tun. Und ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg und ein gutes Händchen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dass der Wald zwischen den Halmen wächst und guten Ertrag bringt. Wir werden uns das ja auch noch mit der Kamera ansehen. Darauf freuen wir uns auch schon sehr. Es ist ja ein ausgedehnter Familienhof, wie gesagt. Familienangehörige leben hier, Großeltern. Und morgen geht's aufs Feld. Guckt euch natürlich auch gerne bei den Biopionieren auf bioökonomie.de den Film an. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank, Jan, dass wir dich hier besuchen dürfen, über deine Initiative berichten dürfen. Und dann hören wir und sehen uns beim nächsten Mal bei den Biopionieren.
Vielen Dank.
Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.